Das auserwählte Volk und wir ist heute das Thema. Es geht um Israel, es geht um die Kapitel im Römerbrief 9 bis 11. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon damit beschäftigt habt. Das sind sehr spannende Kapitel und Verse. Ich habe irgendwie noch nie eine Predigt dazu gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass diese Verse auch so bekannt sind oder so gerne gepredigt werden. Ich möchte beginnen mit unserer Situation als Gemeinde, die mich im Moment sehr umtreibt. Nämlich, wo stehen wir jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt los? Wir haben als Gemeinde ein riesiges Bauprojekt geplant. Das planen wir schon länger. Wir sind, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2017, glaube ich, war das. Da haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir ziehen aus der Luitpoldstraße aus. Seitdem sind wir hier auf dem Weg, auf der Suche nach Räumen und haben ganz Bamberg nach vorne und hinten durchgekämmt. Und sind dann letztendlich nach langer Suche und Reise auf diesem Lagarde-Campus hängen geblieben. Haben da jetzt viel investiert, viel Kraft, viel Zeit, viele Gedanken, auch Geld reingehängt. Und die Frage ist, was ist denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Und wir stehen vor dem Problem, dass uns 1,5 Millionen Euro fehlen. Wir können im Moment dieses Projekt nicht weiter treiben. Und was wir jetzt machen, ist mit der Stadt reden und fragen, wie sieht's aus? Gebt ihr uns 1,5 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt das tut, ist sehr gering. Aber es ist unsere einzige Möglichkeit, die wir haben. Und wenn ich das so erzähle, dann stecken da ganz viele Gedanken dahinter, ganz viele Sorgen, ganz viele Nöte, ganz viele Gebete, ganz viel Zweifel, ganz viel Schmerz, ganz viel Not. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich persönlich da ganz schön reingehängt habe. Ich meine, wir suchen nach Räumen, wir brauchen Räume. Da hat Gott scheinbar eine Tür aufgetan. Wir gehen da durch, wir machen, wir tun. Und für mich hat es auch eine ganz persönliche Bedeutung, weil wir über diesen ganzen Lagarde entwickeln, auch unser Leitbild entwickelt haben und gemerkt haben, wir wollen wieder Stadtmission sein, wieder bei den Menschen sein. Und da habe ich gemerkt, für mich ist ein ganz großer, tiefer Schmerz seit Jahren, schon bevor ich nach Bamberg gekommen bin, hat nichts mit der Stadtmission zu tun. Diese Frage, wie kann Gemeinde eigentlich kraftvoll sein in unserer Zeit? Wie können wir wieder die Menschen erreichen? Wie können wir da sein, wo die Leute sind? Wie können wir es schaffen, dass Jugendliche begeistert sind von Jesus? Kennt ihr diesen Schmerz? Und bei all diesem Lagarde entwickeln und Leitbild entwickeln, habe ich gemerkt, ach, das ist vielleicht ist das ein Weg, den wir da gehen, wo Gott uns segnet, wo wir das wieder erleben, dass wir bei den Menschen sind. Dass wir nicht als Gemeinde uns zurückziehen, so die enge Gemeindeburg und so, sondern wir sind eine Gemeinde bei den Menschen, mit den Menschen. Wir leben mit den Menschen und da, wo es geht, bezeugen wir natürlich auch unseren Glauben. Und jetzt ist in meinem Herzen eine Frage. Und um die geht es heute auch in dieser Predigt. Jetzt ist die Frage, wo stelle ich dieses Ding da hin, gell? Vors Kreuz? Kann man nicht machen, oder? Doch, wir stellen es mal vors Kreuz. Könnt ihr euch dann überlegen, was das bedeutet, dass es jetzt vorm Kreuz steht? Nämlich die Frage, die in meinem Herzen, wenn ich da tief drin schaue, dann ist die da drinnen. Die Frage, hat Gott versagt? Kennt ihr diese Frage? Hat Gott versagt? Ich schreibe es einfach mal auf, dann haben wir es hier schwarz auf weiß. Versagt, dann machen wir... Wie geht's euch, wenn ihr diese Frage lest? Gibt's auch in eurem Leben Bereiche, wo ihr sagt, da ist eigentlich diese Frage mit im Hintergrund. Hat Gott versagt? Hat Gott uns verarscht? Können wir auch mal fragen. Was hat er sich dabei gedacht? Ist Gott verlässlich? Können wir uns auf Gott verlassen? Ist Gott treu? Segnet Gott uns? Oder hat er beschlossen, seinen Segen von uns zu nehmen und ihn woanders reinzulegen? Diese krassen Fragen, die ich hier mal so in den Raum werfe, sind auch die Fragen, die Paulus hat, wenn es um sein Volk geht, um Israel. Genau die gleichen Fragen. Hat Gott versagt? Und darum geht es tatsächlich in Römer 9. Bei den Römer 8, da zeigt Paulus noch, dass für alle Menschen, Juden wie Heiden, die Möglichkeit ist, über Jesus zum Vater zu kommen. Und dann sagt er noch so pausbäckig und im Brustton der Überzeugung, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Gar nichts, gell? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann ist er damit fertig mit dem ersten Teil des Römerbriefs, Kapitel 1 bis 8. Und eigentlich wäre das ein schönes Ende für den Römerbrief. Könnten wir jetzt eigentlich wundervoll abschließen, nochmal ein starkes Wort am Ende. Aber dann ist da diese Frage, ja, was ist mit Israel? Was ist mit dem Gott, der verspricht, der ist derselbe gestern, morgen und in alle Zeiten? Und hat Gott jetzt versagt an Israel? Ist Israel jetzt nicht mehr das erwählte Volk? Und Gott gesagt hat, Abraham, er hat durch dich und deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. Das heißt, Israel als die Hoffnung für diese Welt. Ja, was ist jetzt mit der Hoffnung für diese Welt? Wo steht Israel? Der Messias kommt und die Juden interessiert es nicht. Sie hören nicht, sie sehen nicht. Natürlich nicht alle, aber manche. Und das ist so eine große Frage, die den Paulus nicht bloß ein bisschen umtreibt, sondern die macht ihn richtig fertig, richtig fertig. Hat Gott versagt? War es eine Illusion Gottes, auf Menschen zu setzen, auf ein Volk zu vertrauen? Und ich möchte mit euch in diese Kapitel mal jetzt heute eintauchen, das ist ja die erste Predigt. Und zwar lesen wir mal die Verse 1 bis 6 in Römer 9. Ihr könnt hier mitlesen. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist, über allem sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Ja, wir gehen wieder zurück. Paulus hat Schmerzen. Oder anders, es zerreißt ihm eigentlich fast das Herz. Das sind nicht nur so ein bisschen Schmerzen, das sind tiefe Schmerzen, permanent, ohne Unterlass, also chronische Schmerzen, die er in seinem Herzen hat. Jetzt könnte man sagen, na, Paulus ist doch der Heidenapostel und der geht ja sowieso nach Kleinasien und was weiß ich, der reist ja durch die Welt, was interessieren den noch die Juden? Sein Volk, okay, aber er ist ja mittlerweile ein Mann von Welt. Aber er ist Jude. Und sein Herz hängt an diesem Volk. Und jetzt schreibt er hier diese ganz krassen Sätze. Ich wünschte, man könnte auch übersetzen, ich betete dafür, verflucht zu sein und von Christus getrennt. Wofür will er verflucht sein und von Christus getrennt? Weil jetzt abgesehen davon, dass es nicht geht, wer hat er vorher geschrieben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber sein Schmerz ist so groß, dass er sagt, ich würde für dieses Volk, würde ich mich hingeben. Ich würde mich wieder von Christus trennen lassen. Damit dieses Volk das Gleiche erlebt, was ich auch erlebt habe. Das genau das Gleiche erlebt. So wie damals, als Paulus, er war ja Pharisäer, war viel unterwegs und sein Anliegen war, dass das Judentum irgendwie leuchtet. Das war schon immer sein Anliegen. Und jetzt gab es da diese neue Gruppierung, diese Christen, und die sind durch die Synagogen getingelt und haben irgendwie von diesem selbsternannten Messias erzählt, der da irgendwie gestorben ist und soll wieder auferstanden sein. Und die haben da ganz viel Verwirrung gestiftet unter den Juden und manche auch auf ihre Seite gezogen. Und Paulus hat gemerkt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dass das Judentum, die jüdischen Gemeinden verunreinigt werden durch eine unreine, schlechte Lehre. Dem Paulus wäre es doch wurscht gewesen, wenn irgendwo sich eine neue Sekte gründet und die da ihr Ding machen. Das wäre ihm vollkommen egal gewesen. Aber unter dem Judentum, die die Tora haben, dass da Verwirrung gestiftet wird, das ist ihm ein Anliegen. Deswegen reist er rum, besucht die Synagogen, spricht sich dagegen aus, redet auch mit denen, die schon Christen geworden sind oder sich dem angeschlossen haben und versucht zu retten, was zu retten geht. Notfalls auch mit Gewalt. Ihm geht's um was. Und dann passiert hier dieses Verrückte, dass dieser Christus ihm begegnet. Da ist er kurz vor Damaskus auf eine seiner Reisen und will da irgendwie die Juden in Damaskus besuchen. Und dann holt ihn ein helles Licht vom Pferd runter und er begegnet Jesus, der ihm anspricht, warum verfolgst du mich? Und der, von dem er gedacht hat, den gibt's überhaupt gar nicht, der spricht ihn jetzt an. Und jetzt erlebt Paulus was, dass ihm keine Vorwürfe entgegenkommen. Kein, Paulus, jetzt werde ich mal mit dir abrechnen. Was hast du gemacht? Warum hast du Blut an deinen Händen? Warum verfolgst du mich? Das kann auch eine heftige Anklage sein. Aber Paulus erlebt die Gnade und die Liebe. Und er wird im Herzen so verwandelt, so umgekrempelt, dass er von dem Tag an ein anderer Mensch ist. Und er liest jetzt immer noch in der Tora, der liest genauso noch die jüdischen Schriften, aber er liest sie jetzt ganz anders. Er sieht jetzt Dinge ganz anders und Dinge, die ihm vorher total wichtig waren, wo er gesagt hat, hier, da steht's doch drin, die sind ihm jetzt scheißegal. O-Ton Paulus, Philipperbrief, jetzt nicht meine Worte. Der wird sowas nicht in den Mund nehmen, gell? Und das, was ihm, das war eine Lüge, und das, was ihm vorher, was er nicht gesehen hat, ist ihm jetzt auf einmal leuchtet für ihn aus der Tora, diese Gnade und diese Vergebung, die ist ihm jetzt so groß geworden. Und er wünschte sich nichts lieber, als dass seine Landsleute frei werden und das auch erkennen. Im Römerbrief redet Paulus ganz viel über Gerechtigkeit. Das ist so sein Thema, Gerechtigkeit. Jetzt hat jeder so sein Bild im Kopf, was ist Gerechtigkeit? Vielleicht haben wir Juristen unter uns, die haben nochmal ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit, als ich ein Verständnis von Gerechtigkeit habe, soziale Gerechtigkeit oder juristische oder sonst was. Und Paulus spricht von zwei Formen von Gerechtigkeit. Nimmt sich da ziemlich viel Zeit. Für uns ist es gar nicht so leicht zu verstehen, weil wir mit unserer Gerechtigkeit kommen. Jetzt bringt Paulus nochmal zwei neue Formen von Gerechtigkeit. Den Juden war das aber sehr vertraut, Gerechtigkeit. Und es gibt so zwei Formen, die Paulus beschreibt. Das eine, ich nenne es mal die passive Gerechtigkeit und das andere die aktive. Die passive Gerechtigkeit ist so eine Schülergerechtigkeit. Das ist so diese Frage, habe ich alles richtig gemacht? Stimmt das alles, was ich, ist es okay? Reicht das aus, was ich habe oder was ich gemacht habe? Oder kriege ich eins auf den Deckel? Das ist so diese Gerechtigkeit, die ist passiv, weil die fragt, hoffentlich passt alles. Hoffentlich komme ich durch. Hoffentlich fliege ich nicht auf. Das ist eine Gerechtigkeit, die was mit Angst zu tun hat. Mit einem Gott, der da oben sitzt, der seine Bücher hat, da steht alles drin, wie es zu sein hat und da steht auch drin, wie es tatsächlich ist und der dies ist und soll nebeneinander legt und sagt, schwierig, schwierig. Ja, da fehlt was. Da wird immer ein Minus sein. Das ist die Gerechtigkeit, da werden wir nie hinkommen. Und Paulus sagt, dass er das selber aus seinem Leben kennt, dass das die Form von Gerechtigkeit war, die er gelebt hat. Und es gibt noch eine andere Form der Gerechtigkeit und die lernt Paulus kennen. Es ist die aktive Form. Es ist die Gerechtigkeit, die gibt. Es ist die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit schafft. So wie Paulus das erlebt hat. Er hat erlebt, dass er eigentlich versagt hat, Aber Gott spricht ihn gerecht und sagt, es ist okay. Du bist okay, wie du bist. Du bist falsche Wege gegangen. Das vergebe ich dir. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Ich will, dass du Teil bist in meiner Mannschaft. Du bist gut, wie du bist. Ich nehme dich an, wie du bist. Und diese aktive Gerechtigkeit ist jetzt eine, die mich nicht in so einer Schülermentalität so, habe ich alles richtig gemacht, sondern die sagt, hey, ich bin gut, wie ich bin. So, wie kann ich jetzt anderen gegenüber die gleiche Gerechtigkeit zeigen, wie sie mir gegenüber geschehen ist? Wie kann ich andere, also es ist eine Gerechtigkeit, die mit offenen Armen dasteht und sagt, ich will anderen das Gleiche ermöglichen, was ich erlebt habe. Es ist eine Gerechtigkeit, die gibt, eine Gerechtigkeit, die schafft. Ganz andere Form. Und Paulus hat diese Gerechtigkeit erlebt und sagt jetzt, was würde ich drum geben? Alles. Damit mein Volk das auch erlebt. Das Volk Gottes, das auserwählte Volk, das ist ja nicht irgendein Volk, sondern ein Volk, dem Gott die Verheißungen gegeben hat und alles geschenkt hat. Und Paulus erlebt den Schmerz des verlorenen Sohnes, nachdem er zurückgekommen ist. Muss ich kurz erklären, denn von diesem Schmerz des verlorenen Sohnes steht in der Bibel gar nichts drin. Aber es muss ihn gegeben haben. Und ich möchte euch das mal kurz erläutern. Der verlorene Sohn, der ja, ihr kennt die Geschichte, Lukas 15, der ja zurückkommt, der ja alles verloren hat, alles verschleudert hat, der auch seine Familie verlassen hat im Streit, der letztendlich alles an Nagel gehängt hat. Und jetzt hat er Schiffbruch erlitten, sein Lebenskonzept, ja, ich lebe irgendwie auf mit dem Geld, was ich habe, es wird schon irgendwie reichen, geht nicht mehr auf. Auf einmal steht er vor dem Nichts. Und er kommt jetzt nach Hause, angekrochen zum Vater. Und was er erlebt, ist genau das Gegenteil von dem, was er erwartet hat. Er hat erwartet, es könnte passieren, dass man mir übelste Vorwürfe macht. Dass man mich anspuckt, ja klar. Dass man mich vom Hof jagt. Dass man mich behandelt wie den letzten Dreck. Oder im besten Fall, dass man mir gnädig ist und dass ich irgendwie noch als Knecht oder als unterster Sklave da sein darf, aus Gnade. Aber was er nicht erwartet hätte, ist, dass er in die Augen des Vaters schaut und dann nur Liebe sieht. Einfach nur Liebe sieht. Und dass er zum Sohn der Freude wird. Der Vater freut sich. Der Sohn, der völlig abgestürzt ist, ist auf einmal der Sohn der Freude. Und er kriegt jetzt den Siegelring angesteckt der Familie. Und er kriegt die besten Gewänder und das Mastkalb eigentlich geschlachtet, wird es nur für eine Hochzeit oder für eine ganz wichtige Feier. Und dieser Sohn, der so tief gestürzt ist, wird jetzt zum Sohn der Ehre. Und dann ist da der andere Sohn, der ist enttäuscht. Und er sagt zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. In diesen Worten steckt jetzt auch ein ganz tiefer Schmerz drin. Ja. So viele Jahre diene ich dir. Und ich habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und jetzt läuft Paulus, kleiner Sprung, zu den Heiden, zu den Nationen, in die Synagogen, zu den Menschen dort. Er spricht mit vielen Leuten. Aber er weiß, dass Israel alles gehört. Wie sagt der Vater, was mein ist, ist doch auch dein. Denen die Kindschaft gehört. Israel hat die Kindschaft, gehört ihnen. Denen die Herrlichkeit gehört, die Bundesschlüsse. Das Gesetz, der Gottesdienst, über jeden diesen Begriff, wir können jetzt eine lange Predigt halten, ich spare uns das jetzt. Denen die Verheißungen gehören, denen die Väter gehören, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Und da kann jetzt Paulus wieder nur Gott loben, der ist über allem in Ewigkeit. Amen. alles, was mein ist, das ist dein. Und jetzt können wir die Geschichte eben weiterdenken. Der verlorene Sohn, der neue Sohn der Ehre oder der Sohn der Freude kommt, ist wieder am Hof des Vaters und erlebt jetzt jeden Tag seinen Bruder, der bitter ist, der zornig ist. Und der verlorene Sohn leidet darunter, und der Schmerz ist tief, dass sein Bruder nie das erleben durfte, was er erlebt hat. So tief zu fallen, aber die Gnade so unglaublich fett zu erleben. Die Augen des Vaters zu sehen in seiner Liebe und zu begreifen, das gilt mir. Und der Bruder durfte das nie erleben. Und der verlorene Sohn hat sich vielleicht auch gewünscht, vom Vater getrennt zu sein, vielleicht tot zu sein, dass sein Bruder, der Tag für Tag dem Vater gedient hat, der sich an alle Gebote gehalten hat, dass der diese Gnade erlebt, diesen Reichtum erlebt. Wie geht es jetzt weiter mit Israel? Das auserwählte Volk und wir, das ist ja unser Thema. Und da möchte ich mit euch die nächsten beiden Wochen noch hingucken, Römer 9 bis 11, da auf Entdeckungsreise gehen. Für Paulus ist es wichtig festzuhalten, Gott macht keine Fehler, auf Gott ist Verlass. Auch Israel kann nichts trennen von der Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist. Gott hält seine Versprechen. Auch wenn wir momentan nicht verstehen, warum und wie und was. Auch wenn viele Fragezeichen sind. Aber Gott hat sein Volk niemals losgelassen. Hat Gott versagt? Hat Gott versagt? Und diese Frage kann schmerzlich sein, die kann wehtun, auch in den Fragen unseres Lebens. Hat Gott versagt? Ich habe begonnen mit uns als Gemeinde, mit unserem Projekt, wo wir irgendwie so viel reingehängt haben und diese Frage, wie geht es jetzt weiter? Was passiert, wenn wir ein Wunder erleben? Oder wird Gott uns andere Wege führen? Oder hat Gott einfach versagt? Und ich will uns Mut machen, dass wir auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen, dass er gerecht ist. Und das ist eine Gerechtigkeit, die gut ist, die schenkt, die gibt, die uns mit reinnimmt, die uns aufnimmt, die uns in die Arme schließt. Wir haben vorhin gebetet in unserem Gemeindelagat-Gebet und da war ein Gedanke, den fand ich total cool, an dem will ich mich festhalten. Bei dem Lagat geht es ja um dieses Gebäude, um das Äußerliche. Und ich will darauf vertrauen, egal was gebäudemäßig, raummäßig passiert, wo wir auch als Gemeinde mal landen, ob wir einen Kindergarten betreiben oder nicht, wer weiß. Aber dass Gott das Innere verändert. Unser Herz, also das Herz unserer Stadtmission prägt, verändert. Und da will ich darauf vertrauen, dass er da der Treue ist, auf den unbedingt Verlass ist. Lasst uns beten. Du bist der Vater voller Gnade und Liebe. Du bist der Vater, auf dessen Versprechen Verlass ist. Du bist der, der erwählt und der treu bleibt bis zum Ende. Und das erfahren wir im Römerbrief in diesen starken Kapiteln. Und doch ist da auch dieser Schmerz des Paulus, den wir auch mitfühlen können und miterleben können. Herr, ich bitte dich, dass du in diesen Zeiten, in denen wir stecken, dass du uns veränderst, unser Herz, das Herz jedes Einzelnen, dass du uns auf dich schauen lässt, dass wir unser Vertrauen immer wieder auf dich werfen können und dass wir auch mit den Zweifeln und den Fragen einfach zu dir kommen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde veränderst, das Herz unserer Gemeinde, dass du diese Zeit nutzt, Herr, an uns Gutes zu tun. Und egal was wird, wir wollen dir vertrauen. Und egal was wird, bist du der gerechte Gott, der immer derselbe bleibt, gestern, heute und in alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen.